Satan flieht, wenn er Gottes Kinder unterm Kreuze sieht. Halleluja. Wenn die Kinder Gottes beten, wenn sie glauben, wenn sie Gott vertrauen, wenn sie nicht aufgeben, wenn sie nicht resignieren, Satan flieht. Mein Thema ist heute, Gott lässt dich nicht im Stich. Halleluja. Gott verlässt uns nicht. Und manchmal sieht es aber doch, dass Gott uns verlässt. Und ich werde also eine widersprüchliche Predigt heute halten. Zuerst einmal, dass du denkst, Mensch, wo bin ich denn? Bin ich in einer Kommunistenversammlung, Atheistenversammlung, wo bin ich hingeraten? Oder in einer Versammlung von Gottlosen? Verstehst du ja, Gott erhört mein Gebet nicht, da schreist oder betest du, dann stirbt dein Kater, da stirbt dein Hund, da stirbt dein Kanarienvogel, verstehst du? Und denkst, lieber Gott, warum lässt du mich im Stich, warum erhörst du meine Gebete nicht, da stirbt deine Frau, da stirbt dein Mann, da stirbt dein Kind, dann hast du Unfall und so weiter. Herr, wo bist denn du? Haben wir nicht gebetet, haben wir nicht geglaubt, haben wir dir nicht gedient, haben wir dir nicht vertraut? So wir sind da manchmal zuerst frustriert, aber halte durch. Geh durch dieses Tal des Todes, der Todesschatten, und Gott wird dich nicht verlassen. So, aber zuerst lade ich dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier ganz herzlich im Haus. Am Mittwoch wird das Thema sein, bleibe bei deiner Berufung. Zweifle nicht in dunklen Stunden, wenn Dinge passieren und so weiter. Sage nie an Gottes Wort. Das ist die Botschaft, die ich haben werde. Bleibe bei deiner Berufung. Du bist Kind Gottes, du bleibst Kind Gottes und du stirbst auch als Kind Gottes. Verstehst, da musst du gar nichts vormachen. Du weißt, wer du bist. Verstehst, wenn du einmal geboren bist und nicht als Matthäus, dann stirbst du auch als Matthäus. Du kannst an den Namen dir anlegen, kannst adoptiert werden, kannst verkauft werden als Sklave oder was auch immer ist. Du stirbst als das, was du bist. Also, wir sind Kinder Gottes, wir haben Jesus erlebt, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung und das kann uns niemand nehmen. Dann, am Freitag wird das Thema sein, gefährliche Sünden. Was ist die gefährlichste Sünde? Lügen, Stehlen, Notlüge oder was weiß ich was. Was sind die gefährlichsten Sünden? Darüber werden wir uns Gedanken machen. Denn es ist wichtig, dass du weißt, dass du diese gefährlichen Sünden, Todsünden nicht begehst. Dann, am Samstag wird das Thema sein, die Christenheit schläft. Gute Nacht. Weißt du, die Christenheit schläft. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht nur dieses traute, hochheilige Paar. Maria und Josef, die konnten natürlich nicht mehr schlafen oder wussten gar nicht, wo sie ihren Kopf hinlegen sollen. Die Christenheit schläft, die erwarten Jesus, aber wenn er da ist, haben sie keinen Platz für ihn, keinen Platz in der Herberge. Und kommenden Sonntag wird das Thema sein, fange ein sonntägliches Leben. Fang an, so zu leben, als wenn jeden Tag Sonntag wäre. Die Katholiken haben was ganz Tolles, die haben für jeden Tag einen Namenstag. Verstehst du? Und du solltest auch für jeden Tag einen Namenstag geben. Heute ist der Tag des Sieges. Heute ist der Tag der Heilung, wenn du Heilung brauchst. Heute ist ein Tag der Freude. Heute ist ein Tag der Hoffnung. Heute ist ein Tag für mich. Gib dem Tag einen Namen. Einen schönen Namen. Einen positiven Namen. So. Ein sonntägliches Leben zu leben. Das wird morgen, nächsten Sonntag das Thema sein. Du sollst in Feiertagsstimmung sein, in Freudestimmung sein. Denn wenn Jesus die Gleichnisse erzählte vom Himmel, hat er von der Hochzeit erzählt. Und das sind schöne Ereignisse, Hochzeit und was weiß ich, Urlaub, Ferien. Lebe so, als wenn du in Ferien wärst. Dein Leben ist hier ein Abenteuer. Was kommt als nächstes? Gott lässt dich nicht im Stich. Gott ist noch da, er sitzt noch im Regiment, er regiert, er hat das letzte Wort. Wir werden am Schluss noch ein sehr schönes Lied singen, Gottes Verheißungen bleiben von Lewe Petrus. Lewe Petrus, ich möchte die Geschichte ganz kurz nur hier vorne weg erzählen, weil das hat mich so ermutigt. Er war in den 70er Jahren mal bei mir in der Gemeinde in Stuttgart und hat sein Zeugnis gegeben. Und hier ist das Lied entstanden. Seine Frau war todkrank im Krankenhaus und die Ärzte sagen, also Frau Herr Petrus, Sie können Ihre Frau nach Hause nehmen, sie wird sowieso in den nächsten Tagen sterben. Er hat sie nach Hause genommen und hat sie nicht ins Krankenhaus gelassen. Und am nächsten Tag schlägt die Tageszeitung den Dagen auf und da steht Lewe Petrus, der Mörder seiner Frau, weil er einfach sie aus dem Krankenhaus nach Hause zum Sterben genommen hat. Und dann ging er auf die Knie und sagt, lieber Gott, jetzt bin ich blamiert und du wirst auch mit blamiert dabei und so weiter. Keiner glaubt mir. Er war ein großer Prediger in Stockholm und von einer großen Gemeinde. Und jetzt, Gott, du kannst uns nicht in den Stich lassen. Und auf den Knien schrieb er das Lied, Gottes Verheißungen bleiben. Himmel und Erde mag brennen, dein Wort bleibt bestehen. Und seine Frau wurde gesund. Er hat später den Dagen aufgekauft aus seiner Tageszeitung, war viele Jahre der Chef, der Boss dieser Tageszeitung, die ihn so verspottet und verhöhnt hat. Das ist genauso, was wir Kinder Gottes sind. Wir werden eines Tages unsere Spötter, unsere Lästerer, unsere Verachter, die werden wir aufkaufen. Und die werden unsere Diener sein. Und die werden unsere Nachrichten in die Welt hinaustragen. Liebe Petrus hat dann seine Frau noch viele Jahre gehabt. Und er war bei uns in Stuttgart und er erzählt, Gottes Verheißung bleiben. Aber du erlebst zuerst einmal die Gottlosigkeit. Verlassen von allen guten Geistern. Verlassen von Medizinern, verlassen von den Technikern, verlassen von allen möglichen. Niemand kann dir helfen. Vertraue Gott. Geh auf die Knie. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich will die Zeugnisse nicht immer wiederholen. Aber wie gesagt, es ist Gottes großartig. Bete und stopf dem Teufel das Maul. Einfach bleib im Gebet, bleib im Glauben dran. Gott ist im Regiment. Auch wenn du die Gottlosigkeit pur erlebst. Ich werde heute über die Gottesferne sprechen, wie sich das in unserem Leben einmal auswirkt. Gott ist immer noch der verborgene Gott, der Gott des Universums. Er ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Und er arbeitet und agiert im Hintergrund. Das siehst du nicht, das merkst du nicht, das kriegst du gar nicht so mit. Und trotzdem regiert er. Und die Gottesferne muss erlebt werden, denn der Heiler hat auch die Gottesferne erlebt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Am Kreuz. Gerade wo ich ihn gebraucht hätte. Wo keiner ihm helfen konnte. Wo keiner ihm mehr beistand. Die ganzen Jünger sind abgehauen. Nur noch die Mutter Maria und der Johannes stehen am Kreuz und so ein paar Spötter. Anderen hat er geholfen, jetzt soll er sich selber helfen. Verstehst? Wenn du in der Not bist, dann spotten die anderen und lachen und geben dir noch den Todesstoß. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und hat diese Gottesferne erlebt, nicht nur für dich, sondern hat nur erlebt, damit du weißt, wie es geht, wie es dem Christen geht, dem Gläubigen geht. Der muss durch diese Hölle durch, der muss am Kreuz diese Gottesferne erleben. Und dann kommt der Tag der Auferstehung. Plötzlich steht er, kommt durch verschlossene Türen. Und selig sind die, die nichts sehen und doch glauben. Das ist ein Geheimnis, die nichts sehen und doch glauben. Das möchte ich heute einfach sagen. Nicht sehen und doch glauben. Du siehst keine Heilung, keine Befreiung, keine Erlösung, kein Wunder, kein Zeichen und glaubst dennoch. Einfach anhalten und glauben. Und ich will dich mit meinem Gott bekannt machen. Mein Gott ist vielleicht ein bisschen anders wie deiner. Aber wenn dein Gott nicht funktioniert, dann nimm meinen Gott. Halleluja. Meinen Jesus und meinen Heiligen Geist. So, ich möchte einfach zuerst mal meine Seite hier bekannt geben, wie Gott ich kennengelernt habe, wie Gott mich geführt hat. Ich habe Gott in der Verlassenheit erlebt. Ich habe eine Phase in meinem Leben gehabt, wo ich nicht mehr beten konnte, auch nicht mehr beten wollte. Keine Lust mehr zum Beten gehabt. Du betest und passiert nichts. Was willst du da machen, verstehst du? Da denkst du, da sind die Heiden noch besser. Da haben sie wenigstens eine Figur oder einen Star, du noch vor sich. Ich weiß, was es heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum antwortest du mir nicht? Warum hilfst du mir nicht? Warum stehst du mir nicht zur Seite? 3-4 Wochen habe ich so eine Phase gehabt in meinem Leben der Gottverlassenheit. Das ist schlimmer als die Hölle. Da ist die Hölle noch angenehmer. Ich habe die Hölle durchlebt bis ins Detail. Und das hat mir meinen Glauben gefestigt, gestärkt. Ich bin nicht geschwächt rausgekommen. Ich war so erschüttert, habe ich gesagt, ist das, du liebst dem Herrn, du dienst dem Herrn, du opferst deine Jugend, du opferst deine Freizeit, du opferst alles dem lieben Gott. Und wenn du ihn brauchst, ist er nicht da. Die Gottverlassenheit. Ich weiß, was es ist, von allen Menschen verlassen zu werden. Das ist sehr schmerzlich. Aber noch schmerzlich ist, wenn du von deinem Herrgott verlassen wirst. Von deinem himmlischen Vater. Dass du von ihm nicht verstanden wirst. Und dann die Leute sagen, guck mal, anderen hat er geholfen. Andere werden geheilt. Andere werden befreit. Andere werden versorgt. Andere erleben die Herrlichkeit Gottes. Und du selbst bist aufgegeben. Ich verstehe Jesus am Kreuz. Vor allem seine letzten Worte. Ich verstehe. Weißt du, das ist sowas Hartes, wie Gott seinen Sohn behandelt. Und du denkst manchmal, ja, du bist besser dran. Du bist auch nicht besser dran wie sein Sohn. Du machst die gleiche Erfahrungen durch oder Erlebnisse durch, wie die Jesus auch durchgemacht hat am Kreuz. Ich weiß, was es ist. Du dienst Gott und den Menschen, willst das Beste. Du hilfst, wo du kannst. Du opferst dich regelrecht auf. Und was erntest du? Undank, Undank und Undank. Nur Undank. Warum soll es dir besser gehen wie Jesus? Oder warum soll es mir besser gehen wie Jesus? In der Gottverlassenheit habe ich unheimlich viel gelernt. Weißt du, mehr gelernt wie auf einer Bibelschule. In der Gottverlassenheit. In der Wüste, im Abseits, irgendwo am Rande der Hölle. Da habe ich viel gelernt. Da habe ich Gott erfahren, was Gott wirklich ist. Er ist mein Vater. Aber wo bist du, Vati? Wo bist du, Daddy? So weit weg. Ich habe erlebt, was es bedeutet. Weißt du, von Gott verlassen zu werden, du hast nichts verbrochen, hast nichts Übles getan. Im Gegenteil, du hast alles gegeben, hast auf alles Mögliche verzichtet und so weiter. Und Gott hat dich in diesem letzten Moment verlassen, da wo ich ihn bräuchte. Wir kennen ja dieses Bild, Spuren im Sand. Verstehst, Herr, da wo ich dich nicht brauchte, da bist du mit mir mitgelaufen. Da warst du nett und freundlich zu mir. Aber da wo ich dich brauchte, Herr, wo warst du? Und als diese Träumerin, in dieser Geschichte, die Person, dann hört sie die Stimme des Vaters, das sind nur meine Spuren. In der Zeit, wo du in Not warst, wo du allein warst, habe ich dich durchgetragen. Aber du hast Gott nicht gespürt. Er hat nicht deine Hand gedrückt, seine warme Hand, hast nicht gespürt. Ich will nur ein paar Dinge einfach weitergeben und Menschen ermutigen, die heute, morgen oder ja in den letzten Tagen Gott nicht gespürt haben. Im Gegenteil, du hast oder ich habe den Willen Gottes absolut getan. Ich bin auf der Straße dreimal in der Woche auf die Straße gegangen und gepredigt. Ich habe den Namen Jesus bekannt und weiß, und in der Bibel steht, wenn du den Namen des Herrn bekennst oder wenn du mich vor den Menschen bekennst, will ich auch dich vor dem himmlischen Vater bekennen. Aber wo ist das? Wo ist jetzt, wo das Jesus für mich betet und mir hilft und mich tröstet? Ich tat sogar mehr, als was ich sollte. Und trotzdem ließ mich der liebe Gott hängen. Kennst du solche Situationen? Kannst du mich verstehen? Und er sagt so, Bruder, was fantasierst du da? Ich weiß, wie es schmerzt, wenn du angeblich von Gott verlassen bist. Ich weiß es. Ich weiß es. Als Silvia zu uns in den Gottesdienst kam, irgendwas in der Phase gab, ihr Kater war todkrank. Verstehst du, sie hat kein Geld gehabt, den Kater zum Arzt zu bringen, und der Kater starb. Und diese Kämpfe, verstehst du? Und so weiß ich, nicht nur bei ihr, sondern ich weiß bei jedem anderen, dein Kater, dein Hund, dein Kanarienvogel, deine Frau, dein Mann, die sterben, und du hast nicht einmal Geld für die Beerdigung. In Indien habe ich erlebt, da sehe ich eine Gruppe von Hindus oder Buddhisten, ja Hindus waren es, sehe ich eine Gruppe von Hindus, die weinen und stehen da um eine Leichnam. Dann frage ich den Pastor, der mich begleitet, was ist mit den Leuten los? Ja, das ist ein Brahmane, ein Priester, ein Hindu-Priester, ein Brahmane, aber der ist gestorben und die Leute haben kein Geld, den zu beerdigen. Ich muss vorstellen, der Priester dient seinem Gott, und er ist verlassen und die Familie, die Frau, die Witwe heult. Sie hat kein Geld, ihren Mann zu beerdigen. Dann habe ich gefragt, was kostet bei euch so eine Beerdigung? $50 etwa. Dann habe ich gesagt, ich gebe dieser Frau diese Beerdigung, das Geld für die Beerdigung, obwohl sie keine Christin ist. Und was glaubst du, wie die Frau sich freute? Jetzt kann ich meinen Mann beerdigen. Aber das siehst du, das geht in allen Religionen so. In allen Religionen bist du manchmal von Gott verlassen. Wo ist dein Gott? Und diese Frau, die war so glücklich, diese Witwe, dass sie jetzt endlich mal ihren Mann nicht den Geiern oder was weiß ich abgeben muss, dem Schicksal überlassen darf oder muss, sondern sie kann ihn anständig beerdigen. Gott lässt dich manchmal im Stich. Das ist überall. In allen Völkern, bei allen Kulturen so. In Johannes 8, Vers 29 sagt der Herr, und der mich gesandt hat, ist mit mir. Schön, wunderbar, Halleluja. Er lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Und trotzdem hat der Herr Jesus so etwas Schreckliches durchlebt. Und doch war er ganz allein, alle haben ihn verlassen, war ganz allein auf sich gestellt. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist dann eine schreckliche Situation, wo du dann drin stehst, was mache ich denn? Ich werde nicht vergessen, da bin ich in Perm, oben da in Russland, da erlebe ich, wie der Leiter eines Jugendheimes, ein Waisenhauses, der qualmt. Und der eine Bruder, der dabei war, der sagt, der Bruder, oder nicht Bruder, wie können Sie, Sie sind kein Vorbild für die Kinder. Sie rauchen wie ein Schlot. Und dann sagte, wissen Sie, ich bin Kommunist, ich glaube an keinen Gott. Ich bin Atheist. Aber wissen Sie was? Unser Staat ist kaputt. Die Sowjetunion ist untergegangen. So, und die Kinder stehen da. Die liegen in ihrer Kacke, in ihrem ganzen Dreck. Niemand hat sich um sie gekümmert. Niemand versorgt. Ich kriege keine Hilfe vom Staat. Aber als Waisenvater, hier als Leiter des Hauses, ich konnte nicht abhauen und die Sache in den Stich lassen. Wissen Sie, was ich mache? Nachts gehe ich stehlen, damit ich Nahrung für die Kinder habe. Und tagsüber bin ich hier. Und Sie müssen sich nicht wundern, wenn ich so rauche. Das würden Sie vielleicht auch machen. Du weißt gar nicht, was du in Notsituationen alles machen würdest. Zu was du fähig bist. Nachts zu stehlen und tagsüber zu qualmen. Diesen Mann habe ich verstanden. Deshalb haben wir auch nachher mehrere Jahre dieses Waisenhaus unterstützt in Perm. Finanziell, damit der gute Leiter, obwohl er Atheist war, Kommunist war, mit Gott nichts zu tun haben wollte, nicht stehlen gehen muss so viel. Weißt, und manchmal müssen die Menschen durch die Not gehen und andere müssen mobil gemacht werden. Hilf doch dem Mann. Hilf doch dem Mann. Verstehst du? Dann muss er nicht stehlen gehen und dann muss er nicht qualmen wie ein Schlot. Hilf dem Mann. Warum manche in Not sind, ist, weil die Christen, die helfen sollten, könnten, die helfen nicht. Die lassen die in den Stich. Und deshalb muss der Mann stehlen gehen. Ich habe unheimlich viel gelernt, indem du anderen Menschen hilfst und fragst, warum sind sie in so eine Situation hineingeraten? Und ich habe erst diese Situation verstanden, nachdem ich selbst in solch eine Situation war. Wo sind die ganzen Brüder? Wo sind die ganzen Schwestern? Wo sind die ganzen netten Leute? Die können dir helfen. Und hinterher habe ich gesehen, das war nur ein Klacks. Er lässt mich nicht allein. Und das war das Schöne dabei, was ich durchlebt habe. Er hat mich nicht allein gelassen. Wo ich nicht beten konnte, hat der liebe Gott irgendjemand 15.000 Kilometer weg von Stuttgart damals für mich beten lassen. In Barbados, Westindien. Da kriege ich nach Wochen einen Brief. Johannes, wie geht's dir? Was machst du? Und so weiter. Wir haben von Gott einen Auftrag gehabt, von dann bis dann für euch zu beten. Du weißt gar nicht, wer für dich überhaupt betet. Und dich durchträgt und durchbietet. Vielleicht jemand in Indonesien, vielleicht irgendjemand in Amerika, vielleicht irgendjemand irgendwo im Busch. Und die wissen es nicht, dass du das bist. Die kennen dich gar nicht, die haben dich noch nie von Angesicht zu Angesicht gesehen. Weißt du, die Familie Gottes ist viel größer. Wenn wir beten, Herr, hilf denen, die in Not, in Schwierigkeiten sind, die an dir verzweifeln, hilf ihnen. Dann wird sich der liebe Gott aussuchen, wem er die Spende zukommen lässt. Nicht das Geld, sondern deine Gebete. Deine Gebete sind stärker und wichtiger und bedeutungsvoller als Spenden. Wir können gerne so spenden. Aber unsere Pflicht ist, betet füreinander. Dann werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Tragt die Lasten. Wie kann ich die Last von einem Afrikaner, von einem Asiaten, von einem Amerikaner tragen, indem ich bete für die? Mein Herz ist mal gebrochen gewesen. Da schreibt mir ein Bruder, ein Ältester einer Gemeinde. Er sagt, weißt du, ich habe treu Gott gedient, aber die Mieten sind so hoch gegangen in Amerika, ich glaube San Francisco war es, oder Los Angeles. Die Mieten sind so hoch gegangen, ich konnte die Miete nicht mehr bezahlen. Weißt du, was ich gemacht habe? Das Geld, was ich noch hatte, habe ich zusammengekratzt und habe mir ein Wohnmobil gekauft. Und jetzt wohne ich auf der Straße, parke in der Nähe von Friedhöfen. Da ist die Toilette noch da, da ist ein bisschen Wasser zum Waschen da. Aber, und ich gehe arbeiten, verdient über $2,000. Aber kann die Miete nicht mehr bezahlen. Sein Herz war gebrochen. Und ich habe für diesen Mann beten dürfen müssen. Ich habe gefühlt, guck mal, Herr Jesus, guck mal, der Mann arbeitet, der ist kein Faulpelz. Und er kann die Miete nicht bezahlen. Und ich kann mir vorstellen, was in so einem Herzen vorgeht. Und was für Gedanken sich so ein Mensch macht. Gott, wo bist du? Ich habe treu, ja, der hat mir auch geschrieben, ich habe treu meinen Zehnten gezahlt. Und jetzt, wo ich Geld bräuchte, wo ich eine bezahlbare Wohnung bräuchte, ist nichts da. Die Wohnung, die wurde von Geldhaie aufgekauft und da musste ich rausziehen. Und das erleben wir hier in Deutschland auch inzwischen. Nicht nur in Amerika. Erleben wir hier, dass Leute, guck mal, so alte Omi, mir tun diese Omi so leid. Mir tun die Omi so leid, wenn ich sehe und denke, guck mal, diese haben gearbeitet, 30, 40 Jahre Kinder zur Welt gebracht, dem Mann gedient, Trümmerfrauen womöglich auch noch dabei gewesen. Und jetzt müssen sie Flaschen sammeln. Nur nebenbei. Du, und das sind nicht nur alles Heiden, sondern das sind Leute, die hadern mit ihrem Schicksal. Gott, wo bist du? Kirche. Das ist auch kein Wunder, dass die Leute mit der Kirche nichts mehr zu tun haben wollen. Denn der Gott der Kirchen hilft den Menschen nicht. Der Religion. Denk an diese buddhistische Frau. So. Weißt du, es sieht aus, als du bist allein. Und ich möchte Mut machen. Es sieht aus, dass du allein bist. Es sieht so aus. Denn der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht viel mehr. Gott sieht, du bist nicht allein. Ich trage dich so auf meinen Schultern. Ich will dich durch all diese Not hindurchtragen. In allem, was in deinem Leben geschieht, du bist nicht allein. Gott ist in dir. Das ist für mich eine große Wahrheit. Egal was passiert, Gott ist immer mit mir. Er erlebte, durchlebt all das. Jesus hat das alles durchlebt. Diese Gottverlassenheit. Gott hat dich nicht verlassen. Er liebt dich, aber du spürst nichts. Du spürst nicht. Du spürst nur den Hunger, den Durst, die Schmerzen. Wie nie zuvor hat Jesus Gottverlassenheit erlebt, obwohl Gott gegenwärtig war. Obwohl du gebetet hast, den Himmel auf Erden gespürt hast. Die Freude am Herrn, du hast alles erlebt, aber Gott war nicht da. Die praktische Hilfe war nicht da. Ich lernte, dass Gott in mir ist und nicht nur bei mir. Das habe ich in der Gottverlassenheit gelernt. Gott ist in mir, aber nicht bei mir. Und das müssen wir kapieren, auch als Christen. Deshalb predige ich, versuche noch so viel wie möglich rüberzubringen. Ich entdeckte, ich brauche Gott gar nicht. Entschuldigung, sei nicht erschreckt, wenn ich das sage. Ich brauche Gott nicht. In aller Liebe. Und ich kann Amen sagen. Weißt du warum? Weil Gott um mich herum ja viele Dinge nicht verändern kann. Aber er kann in mir die Dinge verändern. Dass ich eine ganz andere Sicht zu den Dingen bekomme. Brauche ich alles? Brauche ich ein neues Auto? Brauche ich neue Klamotten? Brauche ich das? Brauche ich jenes? Weißt du, wir denken, ich brauche das unbedingt. Neues Pferd. Oder, was weiß ich, neuen Beruf, neue Arbeit, neue Situationen. Gott ist in mir. Seine ganze Fülle ist in mir. Ich brauche Gott gar nicht äußerlich, dass da Zeichen und Wunder geschehen, dass er seinen Arm bewegt, Tote auferweckt. Wenn du die Bibel aufmerksam liest, die ersten paar Kapitel von der Apostelgeschichte, Schlag auf Schlag, Wunder und Wunder, 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 Wunder. Du denkst, Mann, wo sind wir denn? Also mir ging's, in was für einer Welt lebst du? Verstehst du, wo sind die ganzen Wunder? Und daher gab es Stürme und was weiß ich. Lies mal die ganze, das Neue Testament. Apostelgeschichte sind noch Zeichen und Wunder. Aber wo hat Paulus die Wunder und Zeichen erlebt? Und dann denke ich an Johannes. Dann dient dem Herrn, er ist sehr alt geworden. Dient dem Herrn bis zum Schluss, ist treu. Dann wird er in eine Pfanne gehauen, auf der Insel Patmos verbannt. Dann frisst ein Krepier. Oder Krepier. Aber dann bekommt er diese Vision, diese herrliche Vision von der Herrlichkeit Gottes, Gott. Das neue Jerusalem kommt vom Himmel herab. Und was weiß ich, was er da erlebt, die letzten paar Kapitel. Und Gott wird abwischen, alle Tränen von unseren Augen. Tod wird nicht mehr sein, Krankheit wird nicht mehr sein, Angst wird nicht mehr sein, all das wird nicht mehr sein. Er sieht diese herrliche Vision, aber er liegt hier in Pech getaucht. Seine ganze Fülle in mir. Jesus in Matthäus 26, Vers 53. Weißt du, Jesus hätte das alles anfordern können. Er hätte ein fantastisches Leben gehabt. Selbst am Kreuz hätte er noch scheinen können und vom Kreuz herabsteigen können. Hier Matthäus 26, Vers 53 sagte, oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir zugleich 12 Legionen Engel schicken würde? 72.000 Engel könnten sofort kommen. Aber ich tue es nicht. Jesus stirbt als ein Gottloser. Entschuldigung, von Gott verlassener. Weil der Vater etwas ganz Neues kreieren wollte. Ein ganz neues Verhältnis. Er sollte ein ganz neues Verhältnis zum Vater bekommen. Mein Vater lässt mich nicht in Stich. Halleluja. Und wir denken vieles, wenn ich mich bekehre, dann geht es mir blendend. Ich kriege Arbeit, werde ich erfolgreich, werde ich Glück haben in allen Dingen. Werd gesund sein. Weißt du, es kommt auf genau das Gegenteil. Wenn du dich bekehrst, deshalb, ich will dich warnen. Wenn du nicht den Preis bezahlen möchtest für deine Seligkeit, dann bekehr dich nicht. Bleib, wo du bist. Dann lebst du wenigstens besser als Gottloser. Denn in der Bibel heißt es, wie geht's den Gottlosen so gut? Die werden dicker und fetter und reicher. Und ich plag mich jeden Tag. Lies mal Psalm 73. Ich kämpfe. Und dann werde ich noch zum Gespött für alle möglichen Leute. Genau das Paradoxe erlebe ich. Und ich bin nicht allein mit diesem Erlebnis. Jesus ist noch da. Und der Dichter Asaf hat auch sowas erlebt. Verstehst alle? Der Hiob hat sowas erlebt. Gottesfürchtig, verstehst du, bis zur Vergasung. Entschuldigung. Verstehst du, dass sogar der liebe Gott dem Teufel sagen muss, hast du den Hiob gesehen, der Gott so selig ist, so gottesfürchtig ist? Und wie geht ihm Schlag auf Schlag? Verliert alles, brennt alles ab, wird alles geraubt. Du bist nicht allein in der Gottverlassenheit. in der Prärie, in der Wüste irgendwo, wo es kein Wasser gibt, kein Brot. Aber du lernst in dieser Zeit die Wunder Gottes auf eine ganz andere Art und Weise. Denk an die Hagar, die wurde rausgeschmissen. Zuerst wurde sie missbraucht von Abraham und dann wurde sie in die Wüste geschickt mit ihrem dicken Bauch. Haut sie ab, später sogar mit ihrem Ismael, haut sie ab in der Wüste und schreit und sagt, Gott, warum? Das alles, was habe ich falsch gemacht? Ich bin ein Sklavin, ich musste gehorchen. Ich musste das tun, was der Boss da sagte. Ich musste mich vergewaltigen lassen und missbrauchen lassen. Und jetzt stehe ich da, lieber Gott, was soll ich? Und dann hat Gott der Hagar eine wunderbare Verheißung mitten in der Wüste gegeben. Hagar, dein Ismael. Du musst dir vorstellen, sogar ihr Sohn bekommt von Gott den Namen. Isaac hat nicht den Namen bekommen von Gott. Aber Ismael hat den Namen Gottes bekommen. Ismael wird er heißen. Und Gott wird mit ihm sein und er wird ein großes Volk sein und so weiter. Aber sie hat plärrt. Sie heult in der Wüste. Wie viel alleinerziehende Mütter durchleben die Gottverlassenheit. Nicht nur, dass sie von ihrem Mann oder Ex verlassen ist und keine Unterstützung und keinen Unterhalt bekommt. Nein, sie muss auch jetzt selber gucken, wie geht's mit mir weiter. Kennst du solche Situationen? Wie viele Frauen durchleiden die Situation Hagars? Und sie wissen, ich habe alles getan. Ich war nett und so weiter. Und du musst eines entdecken und erkennen und jetzt lernen und versuch bitte mit der Hilfe des Heiligen Geistes zu verstehen, was ich rüberbringen möchte. Du musst lernen, ohne Gott zu leben. Entschuldigung, gottlos zu leben. Ohne Gott. Ich habe das durchgemacht, wie das geht. Und es klappt. Ohne Gott. Jetzt bist du allein auf dich gestellt. Du betest, du glaubst noch, du erwartest ein Wunder Gottes, aber das Wunder ist nicht da. Und sagst, Herr, es geht weiter. Mit mir geht's weiter, egal was passiert. Dein Geist ist bei mir. Ich habe den Heiligen Geist. Und gerade in der Zeit, wo ich nicht glauben konnte, wo ich gottlos war, wirklich gottlos war, fern von den ganzen Segnungen und Herrlichkeiten und Wunder Gottes, habe ich in Zungen gebetet wie noch nie. Ich konnte nicht mehr beten, richtig Deutsch. Da wollte ich auch gar nicht mehr Deutsch beten. Aber ich konnte in Sprachen beten. Das war für mich ein Geschenk. Ich habe in Sprachen mich so richtig erbaut. Aber dann wieder, Gott, ich kann an dich nicht glauben. Und bete in Sprachen. Gott, ich verstehe dich nicht. Und bete in Sprachen. Das Geheimnis der Zungensprache und des Gebetes in Sprachen ist ein Geheimnis. Weißt du, du bist widersprüchlich. Dein Geist betet, dein Geist preist Gott in den höchsten Tönen. Ich habe sogar in Sprachen gesungen. Oh, ich kann nicht an Gott glauben. Wo ist er? Der hilft mir nicht. Aber dieses Sprachengebet hat mich durchgetragen durch die Zeit der Krise. Ich habe viel in Sprachen gebetet. So viel habe ich in meinem Leben nie gebetet in Sprachen wie damals. Ohne Gott. Verstehst du? Nein, Gott war in mir. Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Auch wenn äußerlich alles vergangen ist und alles verflogen ist, konnte ich einfach in Sprachen beten. Ich wusste, ich bin von Gott nicht getrennt. Ich bin nicht jetzt das, was ich sein sollte. Ich habe nicht das, was ich bräuchte, aber ich bin von Gott nicht getrennt. Ich bete in Sprachen immer noch. Obwohl ich nicht glauben kann, obwohl ich die Welt nicht verstehe, obwohl ich nicht mehr bete, ich bete in Sprachen. Verstehst du? Das hat mich so erbaut. Beim Glauben an Gott ist so vieles unlogisch, Geschwister und Freunde. Ist im Widerspruch. Vieles kannst du nicht erklären. Die Gottesferne, das war so der Höhepunkt in meinem geistlichen Leben. Ich sage Höhepunkt. Die Krise war ein Höhepunkt. Hier habe ich wirklich Gott erlebt, dass er ferne ist und doch nahe. Ferne und doch nahe. Und Gott sagt, ich bin beides für euch. Der ferne und der nahe Gott. Gott steht uns Menschen bei, auch wenn der Teufel das nicht akzeptiert und es ihm nicht passt. Der Teufel ist Gottes Widersacher und sagt, guck mal, jetzt hat Gott dich verlassen. Spürst du es nicht? Kein Wunder, gar nichts. Verstehst du? Und er möchte mit allen Mitteln dich von dem lieben Gott wegbringen. Der Teufel versucht, deinen Glauben zu erschüttern. Er versucht, dir Zweifel an Gott einzuflößen, aber du betest in Zungen. Das ist ein Geheimnis. Ich habe manchmal gedacht, Johannes, du bist verrückt. Du bist verrückt. Du spinnst. Du betest Gott in Sprachen an und in deinem Verstand, in deinem Gefühl, in deinen Sinnen zweifelst du. Verstehst du? Da stimmt doch was nicht. Und ich will dir Mut machen. Sei nicht entmutigt. Zweifle nie in dunklen Stunden. Sage nie in dunklen Stunden an Gottes Wort, an Gottes Verheißung. Gott ist treu, auch wenn wir überhaupt nichts verstehen von dieser Welt mehr. Der Teufel sorgt mit den ganzen Umständen ringsherum um dich, was passiert, damit dein Gottesbild verdunkelt wird, damit du wirklich spürst, Hiob, damit du wirklich spürst, da geht's wirklich bergab mit dir. Und ich habe eines festgestellt, je mehr mit mir bergab ging, desto mehr ging mit mir geistlich aufwärts. Verrückt, verrückt. Ich habe mich selbst nicht mehr verstanden. Ich habe meine Kinder beten lassen. Ich habe gesagt, Kinder, bete das Tischgebet. Nicht einmal am Tisch wollte ich mehr beten, aber ich bete den Zungen. Ich priese den Herrn. In meinem Inneren, obwohl ich nichts verstanden habe, was ich da preise und was ich da sage, was ich da formuliere. Ich habe einfach den Heiligen Geist beten lassen. Und das ist die Bibel, was die Bibel sagt. Der Heilige Geist spricht mit einem unaussprechlichen Seufzen am Thron Gottes, betet für uns. Der Heilige Geist weiß genauestens, wie es bei dir innen drin aussieht. Du bist zerrissen. Du willst glauben und du kannst nicht glauben. Und du musst dich auch nicht anstrengen zu glauben. Ich habe eines gelernt, in kritischen Zeiten, in schwierigen Zeiten, muss ich mich nicht anstrengen, an Gott zu glauben. Er glaubt an mich. Er versteht mich. Er kümmert sich um mich. So, ein Gott, der dir als ein ferner Gott erscheint und so weiter, das möchte der Teufel nur sagen, Gott, hör dich nicht, komm, Johannes, hör doch mit dem ganzen Blödsinn auf, schmeiße alles hin. Habe ich auch gemacht. Ich habe meinen Predigtdienst aufgegeben, habe gesagt, meinem Vorsteher schicke jemand anders zum Predigen. Ich kann nicht predigen. Ich kann nicht Sieg und Glauben und Herrlichkeit Gottes verkündigen und ich selber zweifle an Gott. Und habe mehrere Wochen nicht gepredigt, weil ich an Gott nicht. Ich wollte kein Heuchler sein. Ich wollte nicht etwas spielen und so weiter. Weißt du, aber Gott versteht dich. Egal, wo du dich in der Welt aufhältst, Gott hält dich in seiner Hand. Ich möchte das Wort Gottes verkündigen. Niemand, Halleluja, kann und darf dich aus der Hand Gottes reißen. Du strampelst dich und du wehrst dich und du bist verzagt und du bist verzweifelt. Er hält dich, nicht du hältst dich. Du hast gar keine Kraft, dich zu halten. Du musst loslassen, alles. Und ich sag dir, auch deine Vorstellung von Gott, was du hast. Wir haben alle so religiöse Vorstellungen von Gott. So ein Automaten, wo ich oben was reinstecke und unten was raushole. Gott ist kein Automat. Gott ist auch kein Götze. Gott ist total anders. Und Gott will genau, dass du diesen anderen Gott kennenlernst, der total anders ist. Vor Gott kannst du nicht weglaufen, selbst wenn du weglaufen möchtest. Das habe ich gemerkt. Ich hätte gerne den lieben Gott abgeschüttelt und gesagt, Gott, hör doch auf. Guck mal, jetzt predige nicht mehr. Ich erschieße mich, dann habe ich mehr davon. Aber deshalb, dazu war ich zu feige. Und ich wusste, Gott hat einen Plan für mein Leben. Und der Teufel möchte diesen Plan zerstören mit allen Mitteln. Und genau das ist, was Gott möchte. Gott möchte dich zerstören, deinen Glauben zerstören, deine Berufung zerstören, deinen Körper zerstören. Er möchte dich fix und fertig machen. Und ich habe eines gemerkt, du kannst von Gott nicht weglaufen. Wenn du dich hingelegt hast, oder wenn ich mich hingelegt habe, habe ich von Gott geträumt sogar. Muss ich mir vorstellen. Von Engeln geträumt, dass die himmlischen Engel, die Herrscher Gottes, sich um einen lagern. Psalm 139, wohin soll ich fliehen vor deinem Geist, mein Gott? Gott ist für uns dieser große Unbekannte. Weil wir denken manchmal, wo ist er? Und wir müssen diesen Unbekannten, diesen verborgenen Gott kennenlernen. Um das geht es mir. Diesen verborgenen Gott kennenlernen. Gott ist in uns und da musst du einfach in dir hineinhorchen. Er ist in uns, er ist bei mir. Wie heißt es in der Bibel? Alle Tage bis an der Weltende. Auch wenn die Welt aufhört, Gott ist immer noch da. Sein Geist. Wir sind Ableger Gottes und so weiter. Und wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich bin nicht irgendetwas. Ich bin ein Tempel, eine Behausung des lebendigen Gottes. Gott wohnt in mir. Nicht in meinem Verstand. Nicht in meinem Gefühl. Auch nicht in meinem Willen. Gott wohnt in meinem tiefsten Inneren. Ohne dass ich ihn verstehe. Er ist bei mir. Auch wenn mich mein Verstand verlässt. Ich habe mal mit einer Frau oder jemand rief mich an. Nachts irgendwo oder ja sehr früh am Morgen. Von Australien rief an. Pastor, Sie glauben doch an Gott. Ja, habe ich gesagt, ich glaube an Gott. Pastor, meine Tante oder jemand aus der Familie ist im Koma, kommt nicht zu sich. Könnten Sie mit ihr beten? Ich habe gesagt, ja gut, halten Sie das Telefon am Ohr von dieser Tante oder dieser Bekannte, was für die ich beten sollte. Und ich fange an mit der zu beten, lieber Heiland, dein Arm ist nicht so kurz, du reichst überall bis nach Australien. Und während ich so bete, plötzlich fängt sie an, die Lippen zu bewegen, mitzubeten, hat sie mir am Telefon nachher gesagt. Verstehst du? Mitzubeten. Du glaubst gar nicht, selbst im Koma ist der liebe Gott noch bei uns. Wenn der Geist uns verlassen hat. Ich weiß nicht, wie die Geschichte weitergegangen ist, aber auf jeden Fall, für die Angehörige war das ein großes Erlebnis, dass sie wieder mitbetet und die Lippen bewegt und Töne von sich ausgibt. Gott ist bei mir, auch wenn mich mein Verstand verlässt und wenn ich blöde werde. Ich bete manchmal, lieber Gott, lass mich nicht zu blöde werden, aber auch da weiß ich, Gott ist bei mir. Und ich sehe nicht, was jetzt gerade im Augenblick ist, sondern was aufs ganze Leben gesehen bei mir gewesen ist. Gott war mit mir. Nicht nur jetzt gerade in einer Situation, wo ich gerade im Tal der Todesschatten mich drin bewege. Selbst wenn dein Bewusstsein dich verlässt, in deinem Unterbewusstsein ist der Herr immer noch da. Und ich habe so oft erlebt, dass Menschen, die im Sterben lagen, die fangen in Zunge noch zu beten an. In fremden Sprachen. Das ist nicht nur Lallen. Das ist die Sprache der Seele, sogar bei Nicht-Christen. Warum? Weil der Heilige Geist über alles Fleisch ausgegossen worden ist. Obwohl diese Personen nicht groß mit der Religion was zu tun hatten. Selbst dieses Unterbewusstsein. Wir haben alle ein göttliches Unterbewusstsein. Und das ist nur verschüttet und verkümmert. Und er ist bei dir, auch wenn du aufhörst zu existieren. Er ist der Schöpfer. Und er bleibt bei seiner Schöpfung bis zum Schluss. Gott existiert weiter. Auch wenn wir vergehen, wenn das Sichtbare vergeht, wenn das alles nicht mehr da ist. Himmel und Erde werden vergehen, heißt es in der Heiligen Schrift. Diese ganze sichtbare Ordnung, Demokratie, Theokratie, was weiß ich, die ganzen Kreatierungen, die werden vergehen. Aber der Herr sagt, meine Ordnung, mein System wird nicht vergehen. Das gesprochene Wort, was der Herr zu dir gesprochen hat. Ich habe dich geliebt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein, nicht nur ab und zu mal, nicht nur gelegentlich, wenn du in der Gottesdienst in der Kirche bist. Alle Tage, ich bin bei dir alle Tage. Auch wenn du es nicht spürst. Und genau das ist das Tolle. Du spürst nichts, du weißt nichts, verstehst nichts und Gott ist trotzdem bei dir. Und du kommst durch. Du stehst immer wieder auf. Du machst immer wieder weiter. Das ist das Schöne dabei bei Gott. Du kannst sagen, Herr, deine Hand hat mich gemacht, du bist mein Schöpfer und ich vertraue dir wie die Lilie, wie die Birke draußen im Wald und wie der Spatz und so weiter, die werden versorgt. So wirst du auch mich versorgen, Herr, und ich werde nicht verhungern. Auch wenn du Gott nicht kennst, er kennt dich. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Gott kennt dich sogar mit deinem Spitznamen. Halleluja, toll. Er war vor dir da. Er hat dich gewollt. Du bist eine Erfindung Gottes, eine Idee Gottes. Du sagst, Gott, warum geht's in meinem Leben so und so und so? Weißt du, ich möchte ganz kurz die Geschichte von der Ruth hier streifen. Sie symbolisiert mir das Verhältnis Mensch und Gott. Die Ruth war verheiratet mit einem Israeliten. Der Mann ist gestorben. Und die Naomi ist auch eine Witwe gewesen, die Schwiegermutter. Und dann sagt sie, Kinder, bleibt hier. Ich gehe jetzt wieder zurück nach Bethlehem. Dort gibt's wieder Brot. Wir kennen diese Geschichte. Kannst das Buch Ruth in der Bibel nachlesen. Und dann, diese Ruth kennt aber den Gott Israels nicht. Sie ist eine Moabiterin, eine Heidin eigentlich. Und es war sogar verboten, mit Israeliten und Moabitern Kontakt zu haben. Aber was sagt die Ruth hier? Naomi, dein Gott ist mein Gott, dein Volk ist mein Volk und wo du hingehst, da gehe ich auch hin. Was heißt das? So ist die erlöste Seele, wo die Naomi hingeht, die Schwiegermutter, der Heilige Geist. Das Bild für den Heiligen Geist ist Naomi, so ein Bild, da gehe ich auch mit. Da, wo der Heilige Geist mich führt, so gehe ich auch hin. Was auch immer ist, sie wird in das Volk Gottes integriert. Die Ruth wird sogar die Großmutter von David und sogar im Stammbaum Jesu ist sie integriert. Sie lebt heute weiter in dem ganzen Geschehen um Jesus, wird ein Teil des Volkes Gottes. Und das ist das Geheimnis, was ich hier weiter sagen möchte. Das Leben geht weiter. Auch wenn du alles verloren hast oder alles verspielt ist, so wird die Route ins Reich Gottes aufgenommen und ein Teil des Reiches Gottes. Dein Leben wird ein Teil des Reiches Gottes. Diese göttlichen Erfahrungen. Gott ist bei mir. Gott reißt mich nicht aus, lässt mich nicht aus seiner Hand fallen. Er trägt mich. Du siehst Dinge, die so konfrontieren, die zusetzen, sind alles unbekannte Dinge. Kennst nicht. Aber dein Volk soll mein Volk sein. Dein Gott soll mein Gott sein. Ich probier's. Von klein an werden wir gelehrt zu glauben und zu vertrauen. Und jetzt sollten wir auch wirklich, wenn wir erwachsen sind, weißt du, wir sollen aufhören, so kompliziert zu sein. Was ich verstehe, was logisch ist. Der Glaube ist etwas Unlogisches. Der Glaube an Jesus Christus kannst du nicht erklären. Selbst wenn du das möchtest. Der Weg, das Leben mit Gott ist unbekannt für jeden von uns. Du weißt nicht, wie es geht. Aber der Heilige Geist wird uns auf rechter Straße leiten, um seines Namens willen. Manchmal ist es beängstigend. Also, wie geht es jetzt weiter? Aber diese Naomi, die weiß es genau. Und die Naomi verkuppelt. Du, ich kenne einen Verwandten. Das ist dieser Boas. Oh, das ist ein reicher Mann. Der hat ein großes Grundstück. Und der ist noch ledig. Der hat was. Und dann, verstehst du, da verkuppelt sie. Der Heilige Geist bringt uns mit Menschen in Verbindung. Dass wir plötzlich gesegnet werden. Und deshalb ist es so wichtig, flexibel zu sein für Gott. Der unbekannte, verborgene Gott will dich führen. Und zwar auf mysteriöse Art und Weise. Wir nennen Zufall und Schicksal. Aber was hat schon der Zufall und das Schicksal angerichtet? Wie viele sind zufällig aneinander gestoßen, aneinander gerempelt und schon geht die Geschichte weiter? Auf welche Art und Weise? Und das Abenteuer beginnt. Verlass diese Komfortzone, in der du stehst. Ich muss alles verstehen. Bei uns Deutsche, wir sind viel zu viel verkopft. Es muss alles logisch sein. Nein, wag es im Glauben. Wag diesen Schritt. Weißt du, tu etwas, was du kannst in deiner Schwachheit. Das Wenige, was du hast, tu, leg's hinein in das Opfer. Ich habe so oft schon erlebt, weißt du, wir haben den letzten Cent geopfert. Egal, wenn du nichts mehr hast, hast nichts mehr. Was willst du denn? Aber dann beginnt Gott, der Schöpfer Gott, an uns zu arbeiten. Gott hat die Welt aus nichts geschaffen. Aus dem Nichts. Und genau das ist, wir müssen manchmal nichts werden, nichts haben, nichts sein. Und dann fängt Gott etwas aus uns zu machen. Das, was nichts ist. Und es ist ein Unterschied. Und was Unterschied hier? Sie gehen nach Bethlehem zurück. Und dort ist Brot. Dort ist der Boas. Dort beginnt die neue Geschichte mit der Ruth. Und sie ist flexibel. Ich werde nie mehr heiraten, hat sie vielleicht wahrscheinlich gesagt. Und jetzt ist sie verliebt. Glauben und Vertrauen bestimmen unser tägliches Leben. Gott vertraut uns das Unsichtbare, das Verborgene. Er sagt, probier es. Das Leben ist voller Probleme. Probier es. Mach etwas aus deinem Leben. Nimm deine Schwierigkeiten. Gott hat mir mal eine Botschaft gegeben. Mach aus deinen Problemen ein Projekt. Weißt du, die Schweizer, das sind gesegnete Menschen. Ich war 2 Jahre lang in der Schweiz. Was die Schweizer haben, vor jedem Berg haben sie eine Seilbahn. Sie haben ihre Berge vergoldet. Vergolde deine Probleme, deine Schwierigkeiten. Verstehst? Du bist am Ende mit deinem Latein, kannst nichts mehr. Schreib eine Biografie. Verstehst? Vom Tod zum Leben. Oder was weiß ich. Gott lässt dich nicht im Stich, wenn du im Glauben wachst. Wenn du nichts wachst, du wirst deine Pleite erleben. Es geht immer mehr bergab. Wenn der Teufel sieht, wenn du Angst hast und die Raubtiere jagen ein Tier erst dann, wenn sie Angst haben, wenn sie in Panik geraten. Hör doch auf mit deiner Panik. Hör auf mit deinen Gedanken. Fang an, in Sprachen zu beten, auch wenn du nichts verstehst. Und du musst nicht alles verstehen. Seine Wege sind unerklärlich. Seine Aktionen, seine Handlungen sind total anders. Du sagst, wieso, warum? Erst wenn du nichts weißt, beginnst du mit dem wahren Wissen Gottes zu operieren und zu arbeiten. Wir wissen, mit Gottes Hilfe können wir alle Unsicherheiten verkraften. Auch diese Gefühle, die du hast. Verstehst? Die Gefühle wollen dich nur kontrollieren. Du sollst deine Gefühle überwinden und kreuzigen und sterben lassen und krepieren lassen und austreiben lassen. Ich fühle. Weißt du, was du fühlst? Das wirst du erleben. Was du befürchtest, das wird dich treffen. Höre doch auf mit dem Blödsinn. Weißt du, dein Leben kann anders werden. Du musst Gott nur eine Chance geben. Herr, ich verstehe dich nicht, aber übernimm, mach, was du willst. Du wirst schon irgendwie einen Gaul finden, der mich durchschleppt und durchzieht. Du wirst irgendeinen Engel schicken können. Wenn Menschen mir nicht helfen können, Engel können mir immer noch helfen. Rechne mit Engeln. So viele Christen, die glauben an den Heiligen Geist, die glauben an den Sohn, die glauben an den Vater, aber sie glauben nicht mehr an Engel. Komm zurück. Vergiss, was die aufgeklärten Menschen dir erklären. Es gibt kein unsichtbares Leben. Alles ist unsichtbar. Dass du hier mit Smartphone funkst und telefonierst, ist auch etwas Unsichtbares. Siehst du diese Telefonwellen? Steht irgendwo ein Masten aufgestellt? Du siehst nicht. Und trotzdem sind die Dinge da. Und Gott hat gesagt in Psalm 91, nicht Gott, sondern da sagt der David hier, und er wird seinen Engeln befehlen, dass sie sich um dich lagern. Und du kommst ihm manchmal so blöd vor. Oh Gott, guck mal, wir sind belagert von lauter Riesen, Monstern und was weiß ich. Wir sind belagert. Und dann betet der Prophet und sagt, lieber Gott, öffne doch dem Kerl die Augen, dass er sieht, dass bei uns mehr sind als bei denen. Und plötzlich, wenn du nur einen Blick, eine Sekunde in der unsichtbaren Welt tun würdest, in dieser Gottesferne, Gottverlassenheit, in dieser Gottlosigkeit, und wir leben in einer gottlosen Welt. Und du musst, weißt du, du musst die Gottlosigkeit durchmachen, damit du die Gottlosen verstehst, was sie alles durchmachen. Aber du siehst dann plötzlich die Herrlichkeit Gottes. Um uns sind himmlische Heerscharen. Und die, verstehst? Die donnern und krachen und kämpfen für uns. Ein Berg voll feuriger Rosse. Öffne die Augen. Erkenne die Herrlichkeit Gottes, die um dich herum ist. Und weißt du, in der Stunde, wo du am einsamsten bist, am verlassensten bist, am schlimmsten dran bist, ist Gott dir am allernächsten. Amen. Glauben wir das? Also ich glaube es, ich bin davon überzeugt. In der Stunde, wo du am tiefsten bist, da ist der Herr ganz nahe. Da lagern sich die himmlischen Heerscharen, denn du fürchtest Gott. Und Gott fürchtet es nicht nur, dass man Angst vor Gott hat, sondern, Herr, wie geht es jetzt mit uns weiter? Du hast keine Aussicht, keine Option. Wir wissen, mit Gottes Hilfe können wir alle Unsicherheiten verkraften. Wir wissen es. Weißt du, auch unsere Emotionen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Halleluja! Verstehst du, so hat der Hiob gebetet. Er hat sich an seine Pestbeulen sich gekratzt. Der war im Sterben, im Koma war er wahrscheinlich. Nach 9 Monaten Stress und Kampf, was da alles passierte. Ich weiß. Verstehst du, er stottert vielleicht. Vielleicht hat er sogar in Zungen gebetet. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das ist, was ihn aufgebaut hat. Sag das, was du weißt. Und nicht, was du nicht weißt. Was du nicht verstehst. Erst wenn wir uns entschließen, alles auf ein Spiel zu setzen, Risiko einzugehen, komme ich um, so komme ich um. Esther hier in der Bibel, ich mach's. Das Bekannte, das Vorhersehbare, lass hinter dir. Ich habe schon damit gerechnet, dass der Gerichtsvollzieher kommt. Ich habe schon damit gerechnet, dass ich eingeschläfert werde. Ich habe schon damit gerechnet, dass das und das passiert. Weißt du, gib dich nicht auf. Rechne mit Gott. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Halleluja. Krebs, rutsch mir einen Puckel runter. Leck mir. Oder was auch immer es sein mag. Versteht? Wir müssen radikal werden. Wir müssen nicht so, oh ja, Herr Doktor, Herr Professor, gesagt. Was nützt es, die ganzen Diagnosen? Jemand kam zu mir diese Tage und hat mir Bilder gezeigt von den Röntgenbildern. Vom Rücken irgendwo, was weiß ich. Da eine schwarze Flecken. Schau nicht auf die schwarzen Flecken, schau auf die hellen Flecken. Weißt du, was hell ist und nicht nur was dunkel? Wir schauen immer so gerne auf die schwarzen Flecken. In Amerika hat ein Professor oder Rhetoriklehrer einen Vortrag gehalten und wollte seine Schüler demonstrieren, wie blöd sie sind. Und dann nimmt er ein weißes Blatt Papier und macht einen Punkt und sagt, Leute, was seht ihr hier? Dann schreien alle, wie aus Maschinengewehr, alle einen schwarzen Punkt. Verstehst du? Dann sagt er, seht ihr nicht das große weiße Blatt Papier? Diese Möglichkeit, die ihr habt, ihr seht immer nur den schwarzen Punkt. Wir müssen mit der Realität leben. Diese Dinge sind da, das gibt's. Es gibt Bazillen, es gibt Viren, es gibt Krebs, es gibt Tumore, es gibt alles. Diese Dinge sind da. Aber lass dich von diesen Dingen nicht kontrollieren und beherrschen. Dann kannst du gleich dein Testament machen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der Hiob war pleite, hat nichts mehr gehabt. Sag doch deinem Gott ab. Sei gottlos. Sag doch deinem Gott ab. Weißt du, du solltest wieder ganz neu dich fangen. Und Gott will, dass du dich heute Morgen dich fängst und sagst, nein, ich werde, das steht auch wieder im Psalm, nein, ich werde nicht sterben, ich werde noch die Taten Gottes verkündigen. Und wie? Wenn nicht in diesem Leben, dann im anderen Leben die Taten Gottes. Guck mal, er hat mich durchgetragen. Was hat er aus mir gemacht? Und wir sind hier auf dieser Welt, ich habe euch gestern schon gesagt und auch am Mittwoch, ich habe eines gesagt, wir sind nicht für uns in dieser Welt. Wir sind hier ein Spielball. Schauspieler der unsichtbaren Welt. Wir sollen der unsichtbaren Welt demonstrieren und sagen, Teufel, du kannst mir. Ich glaube nicht an dich, ich glaube an die Allmacht des allmächtigen Gottes. Auch wenn Gott mich in den Stich lässt, er wird mich in der letzten Minute nicht hängen lassen. Er wird mich durchbringen. Und ich weiß, Gott ist treu, was er verheißt, das tut er. Seine Verheißungen bleiben. Vielleicht eine Sekunde vor 12, da kommt die Hilfe Gottes. Plötzlich stehst du auf. Und bei mir war es genauso. Plötzlich, ich weiß gar nicht, was so passiert ist. Das Problem war nicht gelöst. Im Gegenteil. Es war also so schlimm geworden, dass es schlimmer hätte gar nichts mehr werden können. Plötzlich stehe ich auf und dann, alles ist vorbei. Was hast du die ganze Zeit gedacht? Und ich habe eines gelernt und alles begriffen. Alles fängt im Kopf an. Alles fängt im Kopf an. Da habe ich gesagt, oh Gott, vergib mir mein blöder Kopf, was der sich alles ausmalt und ausdenkt und sich einprägt. Feigheit und Mut beginnt im Kopf. Sieg und Niederlage beginnt im Kopf. So. Wo ist Gott? In mir. Halleluja. Plötzlich stand ich da, habe mich wieder gefreut. Und im Laufe der Zeit konnte ich dann auch die Dinge lösen, Stück für Stück. Aber es begann in meinem Kopf. Das kannst du, das musst du. Du kannst ja nicht dich aufgeben. Du blamierst Gott und blamierst dich selbst. Und ich habe gesagt, ich werde Gott nicht blamieren. Ich kenne ihn viel zu gut. Aber was soll ich machen? Ich werde jetzt Stück für Stück die Dinge aufarbeiten. Ich gucke nach Möglichkeiten. Alle Register gezogen, bin arbeiten gegangen, habe morgens die Zeitung ausgetragen, abends gepredigt. Ich habe alles gemacht, sogar Doppelzeitung ausgetragen, noch damit ich doppelt verdiene. Verstehst du, damit ich meine Schulden bezahlen kann. Und ich bin von meinen Schulden runtergekommen. Und ich weiß, wie das funktioniert. Sich nicht aufgeben, die Schulden fressen mich auf. Ich kann alles auffressen. Nicht nur der Tiger und der Löwe. Die Schulden sind viel schlimmer als der Tiger. Du kannst deine Miete nicht bezahlen. Du kannst deine Familie nicht ernähren. Du kannst nichts, nicht in Urlaub fahren und gar nichts. Nein, wir sollen uns hinschauen und sagen, mit Gott werden wir Taten tun. Da musst du was tun und nicht warten, der liebe Gott wird alles machen. Oh, der Heilige Geist wird es mir geben. Nein, ich habe meine Ärmel hochgekrempelt und gesagt, gut, ich suche eine Arbeit, ich mache etwas. Wenn das nicht funktioniert, wird das funktionieren. Ich werde schon eine Tür finden. Ich muss vorstellen, der Pastor trägt Zeitung morgens aus. Ja, aber das habe ich gemacht, damit ich leben kann. Und ich war mir nicht zu schade. Ich habe etwas gelernt in dieser Gottesferne, dass ich mir zu gar nichts mehr zu schade bin. Gar nichts. War alles. Ich würde sogar Scheißhäuser ausfahren. Entschuldigung, das gab es bei uns in der Sowjetunion. Mein Vater hat das gemacht. Ich habe oft gedacht, Vati, wie kannst du diesen Gestank hinter einem stinkenden Kübel hinterherlaufen? Aber er sagt, unsere Familie muss leben. Wir müssen überleben, egal was wir machen. Ich werde alles machen. Und du glaubst gar nicht, dass der Mensch, wenn er mit Gott im Einklang ist, der ist zu allem fähig. Der ist zu allem fähig. Der macht alles. Dem interessiert nicht, was die Leute da denken und sagen. Hauptsache ich lebe. Hauptsache ich komme durch. Hauptsache ich funktioniere. Und ich habe das von meinem Vater gelernt. Ich bin ihm so dankbar, sich nicht unterkriegen zu lassen von den äußeren Umständen. Egal, was da ist. Obwohl wir damals keine Christen waren. Verstehst du? Aber jetzt sind wir inzwischen Christen geworden. Wir haben noch viel mehr Kraft und noch viel mehr Energie und noch viel mehr Wissen und Erkenntnis. Mit Gott schaffe ich das. Du bist in der Hand Gottes. Du stehst auf der Ebene Gottes. Du musst dich nicht von den Menschen dirigieren lassen. Hauptsache, du lebst. Hauptsache, du überlebst es auch. Ja, aber du bist nicht mehr in Moab. Weißt du, Ruth, in Moab, das ist alles schön. Die Leute kennen dich. Die kennen auch deine Sprache. Aber wir müssen lernen, wie die Ruth, über die Grenze nach Israel zu gehen. Denn Gott ist nur in den Grenzen Israels herrlich. Über die Grenze gehen. Du bist nicht mehr auf deinem vertrauten Gelände. Das habe ich noch nie gemacht. Dort in Israel gelten andere Gesetze als in Moab. Ja, wir machen weiter. Weißt du, fang an, die ganzen Unsicherheiten, was da sind, aufzugeben und fang einfach was Neues von deinem Herzen aus. Das, was der Heilige Geist dir zeigt. Ich meine es, dein Leben zu meistern. Frag dich, was kann ich tun, um gesund zu werden? Nicht, was kann ich tun, um krank zu sein und die Krankheit zu verlängern, wie ein Gummiband. Verstehst du? So viele verlängern die Krankheit nur mit Medikamente. Da googeln sie, was für, weißt du, wenn du dann im Internet googelst, da kriegst du alle möglichen Antworten. Fang an, Gesundheitsbücher zu lesen. Gesundheitsgedanken, gesunde Gedanken in dir aufzusaugen. Ich weiß, erneuere dein Wissen, deine Erkenntnis, auch finanziell, was auch immer ist. Verlass das Alte, das Unsichere, was du hier kennst, und fang an, mit Gott was ganz Neues zu erleben. Das Neue ist da, das Unbekannte. Plötzlich der Boas ruht, schleicht dich in der Scheune, da schläft er, streichelt er seine Füße. So steht es in der Bibel. Das hörst du, wenn man so verkuppelt. Da lernst du, wenn man verkuppelt. Aber der Heilige Geist verkuppelt. Und dieser Boas ist so verlegen und sagt, wem gehört dieses Mädel da, die Ehren hier sammelt? Da sagt, das ist die Rute, die mit der Naomi da zurückgekommen ist. Oh, lass viel liegen, dass sie schnell was zusammenkriegt, dass sie nicht lange betteln muss. Weißt du, du merkst plötzlich, weißt du, die war nicht zu schade, als hübsche Moabiterin auf Acker eines Fremden die Ehren zu sammeln, die anderen liegen gelassen haben. Und ich sag dir ein Geheimnis. Du willst Erfolg haben im Beruf, in deinem Geschäft, in deiner Arbeit. Du musst nicht bei Coca-Cola oder sonst wo in einem großen Konzern suchen deine Anstellung. Such die Nische. Das, was die anderen liegen gelassen haben. Das, was die anderen nicht machen. Mach das. Und du wirst merken, plötzlich findest du Erfolg. Und der Erfolg kommt auf dich zu. Und die Ruth sammelt hier. Wem gehört das Mädchen? Es gibt so viel, was ich sagen könnte heute, aber ich denke, fang an, in deiner Berufung zu leben und lass dich vom Teufel nicht deine Berufung zu zerstören. Bleibe in deiner Berufung. Am Mittwoch wird er darüber noch mehr sagen. Ein neues Kapitel will Gott in deinem Leben aufschlagen. Eine neue Geschichte. Und sie wurde Großmutter von David. Halleluja. Von einem König. Vielleicht hat sie das noch alles miterlebt. Komm ins gelobte Land. Fang an, das Leben im gelobten Land zu leben, was das auch immer heißt. Es ist nicht einfach. Glaub doch nicht, dass im gelobten Land dass du im Schlaraffenland bist. Viele Leute denken, wenn sie im gelobten Land sind, dann sind sie im Schlaraffenland. Ach, der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ja, du musst anfangen. Du musst anfangen, im Glauben zu wandeln. Und das übersteigt dein Wissen, deine Vorstellungen, deine Fantasie. Und du entdeckst Gott ganz neu, wer er ist, was er kann, was er hat. Und du erlebst plötzlich, ich muss vor Gott gar keine Angst haben, auch wenn ich von Gott verlassen bin. Wie heißt es einmal in der Bibel, auch wenn ich nichts spüre von deiner Macht, dennoch bist du bei mir. Dennoch. Weißt, du musst nicht Angst haben. Ach, weißt du, jetzt schon 3 Wochen lang, Gott hat nicht mehr zu mir gesprochen. Sendepause, Stummfilmzeit, was ist da los mit mir? Und erst, weißt du, wenn du diese Phase durchlitten hast, plötzlich stehst du wieder ganz neu auf, wie Jesus Christus auferstanden ist. Derselbe Geist, der Jesus aus dem Grab herausholte, derselbe Geist macht unser sterblichen Leib gesund und lebendig. Verstehen wir, was Gott will? Gott will, dass wir alles loslassen und nur noch ihn haben. Wenn ich dich habe, interessiert mich der Himmel nicht mehr. Weißt du, interessiert mich der Himmel nicht. Wenn ich dich habe, überleg einmal, du hast Gott in dir. Das darf dich gar nicht mehr interessieren. Alles, was Gott gehört, gehört auch dir. Alles, was Gott ist, das bist du. Alles, was Gott hat, das hast du. Ja, aber Papa, du hast mir nichts gegeben. Denk an den älteren Bruder. Und dann sagt der Vater, Junge, das, was mir gehört, gehört auch dir. Begreif es, fass es. Das, wie es dir geht, geht es auch mir. Und glaub doch nicht, dass Gott schlecht geht. Dass Gott an Krücken läuft. Dass Gott, was weiß ich noch, irgendwas Dummes macht. Nein, Gott ist stark. Das, was ich habe, das gebe ich dir. Nutze die Abwesenheit Gottes und mach es zu der Anwesenheit Gottes in dir. Und gerade nicht in Panik. Gerade nicht in Panik. Warte auf das Heil Gottes. Auch wenn du ein bisschen länger warten musst. Wie lange noch? Weißt du, wir müssen schnell. Fast Food, Instant Kaffee und was weiß ich alles. Schnell. Warte. Um zu wachsen, musst du warten. Um zu reifen, musst du warten. Könnte nicht ein bisschen größer werden? Könnte nicht ein bisschen stärker werden? Nutze die Wartezeit. Du bleibst, was du geworden bist. Warte. Gott lässt dich nicht im Stich. Er lässt uns manchmal warten. Wir sehen aus und dann in seiner Abwesenheit müssen wir reifen. Auf unsere eigenen Füße und stellen. Mach du jetzt was. Ich habe jetzt alles gemacht. Ich habe alles, was ich habe, in dir hineingelegt. Das bist du. Mach jetzt was. Wachse. Werde mündig. In meiner Abwesenheit. Werde mündig. Das ist, warum Gott sich zurückzieht und sagt, jetzt kannst du es, probier mal du. Verstehst du, das geht der himmlische Vater ein bisschen weiter zurück und jetzt guckt er zu, ob du das machst, was er dir gesagt hat. Ob du das sagst, was er dir gesagt hat. Ob du das glaubst, was er gesagt hat. Er beobachtet dich. Jetzt bist du dran. Wir sind Gottes Stellvertreter hier auf Erden. Auch wenn wir kein Papst sind. Aber wir sind Gottes Stellvertreter hier auf dieser Erde. Deshalb diese Gottesferne. Gott lässt uns hier zappeln, damit wir Gott ausleben hier in dieser Welt. Jetzt hast du gelernt. Du bist ja in der Gemeinde, bist getauft, hast den Heiligen Geist. Kannst in Zungen sprechen. Kannst glauben. Jetzt weißt du alles von mir. Kennst meinen Namen. Du sollst jetzt hier auf dieser Erde meine Sache verwalten. Und wir haben in der Bibel Geschichten, da zieht der Herr übers Land. Der Besitzer. Und gibt seinen Mitarbeitern Pfunde und Talente und sagt, so, jetzt wuchert ihr damit. Der ist nicht da. Der passt nicht auf, aber nach 2 Jahren kommt er wieder zurück, um seine Ernte einzuholen. Gott will, dass du das wirst, was er ist. Und das in der Gottesferne. Adam in der Gottesferne. Eva in der Gottesferne musst du lernen, die Sache Gottes zu verwalten, die Erde zu füllen, die Erde der Untertan zu machen und so weiter. Dieses Alleinsein ohne Gott ist eine tolle Zeit. Verstehst du, mit Gott ist eine tolle Zeit, immer einen Wagen zu haben, der kennt sich aus, der versteht alles, der ist alles. Aber jetzt ohne Gott zu sein, vielleicht auf der einen Seite eine furchtbare Zeit, aber jetzt hat Gott die Sache dir anvertraut. Oh, um Himmels Willen, wie mache ich das? Eieieiei, wie mache ich das? Wie stelle ich das an? Ihr sollt auf Kranke die Hände legen. Ihr sollt Dämonen vertreiben. Ihr sollt in anderen Sprachen sprechen. Ihr sollt, wenn ihr was Giftiges trinken, es wird euch nicht schaden. Ihr sollt das alles machen. Mensch, wie geht denn das? Aber Herr, ich brauche dich. Weißt du, Gott will dir nicht nur Gaben geben, sondern auch Aufgaben. Dienstgaben. Mach das. Und wenn nichts passiert, passiert nichts. Was ist da? Was soll dabei groß schlimm dran sein? Du hast wenigstens versucht. Mach was. Und eines Tages müssen wir sogar Rechenschaft ablegen über das, was wir gemacht haben in der Abwesenheit Gottes. Das ist mir so groß geworden. Weißt du, das war ganz am Anfang meines christlichen Dienstes, der Gemeindearbeit, wo ich diese Glaubenskrise hatte. Ich bin Gott so dankbar, dass ich da durch bin, dass ich gelernt habe, Johannes, du musst für Kranke beten. Das macht nicht der Herr Jesus. Du musst den Armen helfen. Das macht nicht der Herr Jesus. Du musst das Wort Gottes predigen. Das macht nicht der Herr Jesus und nicht der Heilige Geist. Du musst es. Du musst nur ein Kanal, ein Sprachrohr Gottes sein. Mehr nicht. Und sagen, so spricht der Herr, so hat er es gesprochen. Gott lässt dich nicht im Stich. Er wird wiederkommen und wird dich zu sich holen. Und du wirst sehen, es hat sich alles gelohnt. Die Gaben, oh Mensch, was ist dabei rausgekommen ist, du hast einen Samen, Körnchen reingesteckt und da ist ein ganzes Feld, Kornfeld draus geworden. Was wir in Korsika mal waren, wir haben etwas ganz Mysteriöses erlebt. Wir haben, ja, Korsika hat so viel Kastanien, Kochkastanien, Esskastanien gehabt. Und wie ist das gekommen? Und da haben mir die Leute erzählt, ob es war, das weiß ich nicht, aber es kann sein, da war ein Hirte, der hat immer Spaß gehabt, wenn er die Schafe geweidet hat, immer eine Kastanie mal in die Erde zu stecken. Der hat immer dabei gehabt, der kochen wollte das nicht, der hat in die Erde gesteckt. Und so ist mit der Zeit ein ganzer Kastanienwald geworden. Verstehst? Wir müssen einfach den guten Samen in die Erde stecken und weiter weiden, weiter arbeiten, weiter auf die Schafe aufpassen. Und du wirst sehen, was aus deinem Leben raus wird. Plötzlich siehst du, ja, ich bin im Kastanienwald. Ess Kastanien. So, nütze deine Möglichkeiten. Die Gaben, die Gott dir gegeben hat, kauf die Zeit aus. Es ist deine Zeit, nicht Gottes Zeit, deine Zeit. Vergrabe nicht deine Talente, so wie dieser eine Mann in der Bibel. Gott will deine Talente gebrauchen. Gewinn zu dem, was du hast, noch ein weiteres Talent. Zu dem, weißt du, immer die klugen Leute haben immer was dazu gewonnen. Du kannst singen, dann musizier auch. Du kannst predigen, du kannst auch schreiben. Du kannst, was weiß ich, das Natürliche. Kannst kochen, lern auch braten. Ja, kannst entwickle zu diesen Gaben noch weitere Gaben. Gott will deine Angst in Leidenschaft und Mut verwandeln. Aber du sollst anfangen, dein Bestes zu geben. Und du sollst anfangen zu arbeiten. In der Bibel heißt es immer wieder knallhart. Nichts für Sozialisten, Gewerkschaftsleute und so weiter. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Knallhart. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Steht in der Bibel. So, Gott will, dass du was tust. Dass du arbeitest. Und nicht immer, was springt mir dabei raus? Tu etwas, wo dir dabei nichts rausspringt. Und du wirst verblüfft sein, was dann auf dich zukommt, die ganze Lawine. Verstehst du? Plötzlich löst sich was. Gott will, dass du ohne ihn leben lernst, dich entwöhnst mal. Gott hilf, Vater hilf, Heiland hilf, Jesus hilf, Heiliger Geist hilf. Vergiss es. Gott sagt, ich habe dir alles gegeben. Du hast alles, was du brauchst. Das steckt alles in dir drin. Gebrauche es, die Gaben. Fang an, für dich selber zu sorgen und für die Familie. Und dein Haus, was auch immer ist, fang an, für dich zu beten. Nicht, Geschwister, betet für mich. Und dann Briefe verschicken in alle Welt. Für bitte Briefe. Fang du an zu beten. Ich frage immer wieder, wenn ich mit Leuten bete, hast du schon gebetet? Wenn du nicht gebetet hast, warum soll ich beten? Das ist für mich, Herrgott, die Zeit gestohlen. Du musst zuerst beten. Und wenn du sagst, ich habe gebetet und es hat nicht geholfen, kannst du mich unterstützen. Und genau dazu sind wir da. Moses musste die Hände hochheben, da siegte das Volk Gottes über die Amalekiter. Sobald seine Hände sanken, siegte der Feind. Und da war Hur und Aaron, die haben die Arme unterstützt. Später haben sie noch Steine untergebaut, dass er seine Hände oben hält. Wir sind nur zur Unterstützung der Leute da. Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Dazu sind wir da. Und ich habe in meinem Leben gelernt, durch die ganzen Dummheiten, die ich gemacht habe, ich habe gelernt, nicht den Leuten zu helfen, sondern den Leuten Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Bete du, schrei du zu Gott, rufe den Herrn an. Und wenn es nicht funktioniert, dann stelle ich mich neben dir und dann schreien wir beide. Und dann wird es funktionieren. Und wenn das nicht funktioniert, dann nimmst du noch Bruder, Schwester, dann wo zwei oder drei eins werden, wo sie dann anfangen zu brüllen. Aber zuerst musst du brüllen. Was dein ist, was mein ist, das ist auch dein, sagt der Vater. Denk drüber nach, du sollst lernen, selbst zu nehmen, selbst in Zungen zu sprechen. Ja, aber das kann ich nicht, ich habe nicht gelernt, ich war nicht auf der Universität. In meiner Bibel heißt es, wo Paulus sagt, ich will in Zungen singen und ich will im Sinn singen. Ich muss selber mich bedienen, selber suchen. Selber mir was zutrauen, selber was unternehmen, selbst mein Problem lösen. Selbst mich beschäftigen. Das Leben ist so langweilig. Nein, beschäftige dich selbst. Finde ein Hobby. Entwickle ein Hobby in deinem Leben. Gott gab dir den Geist des Wissens. Gott gab dir Licht. Und er sagte, gebrauche das. Mach was. Du hast einen Plan Gottes hineingeguckt und siehst, was der liebe Gott alles will. Jetzt bilde deine Fähigkeiten. In jedem Menschen stecken alle Fähigkeiten. Alle. Auch die unmöglichen. Jeder kann ein Genie werden. Aber die meisten sagen, der Herr gibt's. Der Herr macht's. Der Herr ist gut.
Der Herr ist gnädig. Ja, das ist er.
Aber der Herr will, dass du was tust. Alles, was du jetzt brauchst, ist in dir. Dein Unterbewusstsein. 95% liegt brach. Fang an zu gebrauchen. Du wirst plötzlich merken, was du alles kannst. Fang an, die Hauptrolle in deinem Leben zu spielen. Fang an, die Hauptrolle. Die meisten spielen nur irgendwelche Nebenrollen oder sind nur Statiker. Fang an, die Hauptrolle zu spielen. Lass deine Seele nicht verkümmern, vernachlässige deine Seele nicht, denn mit deiner Seele steht und fällt alles. Dir geht es so, so wie es deiner Seele geht, steht in der Heiligen Schrift. Dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Fang an, deine Seele zu aktivieren, zu mobilisieren. Bring deine Seele in Schwung. Tu was für deine Seele. Weißt du, was deine Seele braucht? Gottes Wort. Gottes Wort. Und nochmals Gottes Wort. Wie ein Hirsch schreit nach Wasser, so schreit Gott meine Seele nach dir. Schrei nach Gott. Viele wundern sich, warum sie ein Nervenbündel sind. Warum sie verkümmern. Und so weiter. Weil ihre Seele unterernährt und unterentwickelt ist. Gib deiner Seele so einen Ruck und sag, Seele, lobe den Herrn. Halleluja, preis den Herrn. Fang an, Gott zu loben. Auch wenn du nicht verstehst und nicht keine Lust dazu hast. Wenn ich manchmal, ich habe nicht Depressionen. Nicht, dass jemand denkt, Bruder Matthäus hat Depressionen. Aber wenn ich mal ab und zu mal so Tiefs hab, dann nehme ich mein Akkordeon und dann spiele ich. Weißt du, und dann mache ich Musik. Musik ist etwas, da muss ich gar nicht singen. Ich musiziere nur ein bisschen, so klimpere und so weiter. Und einfach, ich mache Musik. Und Musik, gerade bei mir, hilft, über diese Depression wegzugehen. Plötzlich, ach, das ist alles vorbei. Oder wenn ich Depressionen habe, und ich habe mal vor vielen Jahren mal so einen Knacks gehabt, irgendwie bin ich beleidigt gewesen oder mich beleidigen lassen oder mich gekränkt, dann habe ich einen Traktat genommen, habe ich für den Heiland Traktate verteilt, da muss ich nicht sprechen. Da muss ich nur Zettelchen in den Briefkasten stecken. Und in meiner Bibel heißt, wenn ich Jesus vor den Menschen bekenne, bekennt er mich vor dem himmlischen Vater. Und das habe ich gemacht. Plötzlich kommt eine Frau mit so einem ganz tollen schwarzen Hund raus. Und dieser Hund springt hoch und fängt an, meine Hände zu lecken. Der hat eine kratzige Zunge gehabt. Aber eine tolle Zunge. Ich habe die Salbung bekommen. Weißt du, ich habe Gänsehaut bekommen. Und die Frau zieht und der Hund hat nicht mehr aufgehört. Aber ich sage, lassen Sie. Das tut mir gut. Plötzlich sagt der Heilige Geist, und die Hunde leckten die Wunden des Lazarus. Und das wusste ich. Hier, der Hund kam wegen mir raus. Er hat mich nur deswegen angesprungen, damit ich getröstet werde, damit ich ja wieder hochkomme. Gott sorgt, dass du wieder hochkommst. Du spürst Gott nicht, du bist in Gottes Ferne, in so, ja, abseits irgendwo, aber da kommt so eine Frau mit dem Hund raus. Was auch immer ist, der Heilige Geist möbelt uns wieder auf. Durch ganz was anderes. Weißt du, nicht durch die Bibel und Bibelsprüche oder durch irgendwas anderes. Nein, durch einen Hund. Gott kann dir sogar Hunde benutzen, um dich wieder aufzubauen. Es ist wichtig, dass du etwas tust. Von nichts kommt nichts. Das ist ein Gesetz. Von nichts kommt nichts. Und jeder von uns hat den Heiligen Geist empfangen, kann den Heiligen Geist empfangen, wenn er will. Und der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit. Weißt du, wenn du Gott nicht spürst, der Heilige Geist hilft dir, über diese Gottverlassenheit hinwegzukommen, dann betest du, so wie es bei mir war, in Sprachen. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist, was es auch immer ist. Wenn der Heilige Geist in dir wohnt und, weißt, er gibt dir die Belehrung und plötzlich zeigt der Heilige Geist, mach das. Und das ist genauso die Marktlücke. Als ich in dieser Krise war, plötzlich sagte der Heilige Geist, trag Zeitungen aus. Weißt du, ich soll Zeitungen austragen? Habe ich dafür deswegen studiert? Habe ich deswegen alles für Gott aufgegeben? Ich wollte ja nicht mehr arbeiten, ich wollte nur für Gott da sein. Aber Gott sagt jetzt, trag Zeitungen aus. Demütige dich. Sei nicht zu schade. Verstehst du? Sei nicht zu schade. Du wirst mit Gott leben können, auch in der Gottesferne. Auch unter Andersdenkenden und Antichristen und falschen Propheten und ungerechten Menschen. Du hast die Salbung. Du hast die Salbung. Und die Salbung lehrt dich, all diese Dinge, das Optimalste, das Beste aus deinem Leben zu machen. Plötzlich siehst du Dinge. Ach, Zeitung. Weißt, und das hat mir so gut getan, morgens, in aller Frühe, verstehst du, durch die Straßen zu gehen, da und die Briefkästen da mit der Zeitung auszufüllen. Ich habe meinen Morgensport schon gehabt, wenn ich nach Hause kam. Dann habe ich ein bisschen geschlafen, dann wieder dann meine Predigt vorbereitet und dann abends wieder gepredigt. Und Seelsorge, Telefonanrufe, Büroarbeit, was alles war. Weißt du, wenn du den Heiligen Geist hast, denkst du in ganz anderen Denkmustern. Ganz andere Denkschablonen, denkst vom Ziel her. Weißt du, ich arbeite, nur dass ich über die Runden komme. Aber Gott sorgt für das alles andere. Und dann hat Gott mich wunderbar gesorgt. Ich war Gott treu. Und wenn du Gott treu bist, wird Gott für dich sorgen. Mir ist so groß geworden diese Tage eine Sache. Also wenn wir Gott treu sind, Gott testet uns bis auf Herz und Nieren. Und wenn wir Gott treu sind, trotzdem weiter predigen. Ich hätte auch das Predigen aufhören können. Nein, ich mache weiter, ich diene Gott weiter, trage weiter Zeitung aus, hab weiter meinen Morgensport, stehe morgens bald auf und Gott sieht, wenn du das durchhältst und machst, nicht nur ein bisschen so vorübergehend, nein, ich glaube, ich habe 2 Jahre Zeitungen ausgetragen und habe sie überlebt und ich lebe trotzdem. Und es war eine tolle Zeit. Weißt du, wenn ich die Zeitung ausgetragen habe, unterwegs konnte ich beten. Dann habe ich manchmal ein paar Leute getroffen, die den Hund ausgeführt haben. Wie geht's Ihnen? Was machen Sie? Verstehst? Habe ich schon meine Kontakte gehabt morgens. Du entdeckst ungeahnte Kräfte, die plötzlich in dir sich offenbaren und sich manifestieren. Plötzlich merkst du, der Heilige Geist gibt mir neue Kraft. Dieses Übernatürliche. Und da bist du für Gott so sensibel, kommst nach Hause, bist zwar müde, aber du bist glücklich, du hast was getan. Und ich habe eines festgestellt, wer den Heiligen Geist hat, bei dem funktionieren auch die Hormone. Da brauchst du keine Tabletten. Weißt du, der Heilige Geist regt dich nicht auf, er regt dich auch ab. Der Heilige Geist normalisiert dich. Weißt du, die Menschen ärgern dich und so weiter. Dieses Übernatürliche, plötzlich bekommst du so einen Frieden, mittendrin im Auge des Orkans. Das ist alles still, ich weiß gar nicht, wovon die Leute hier reden. Diesen inneren Frieden, das ist, was der Heilige Geist schafft. Wenn wir den Heiligen Geist nicht haben, dann degenerieren wir uns, dann geht es mit uns immer mehr bergab. Aber ich ermutige ganz besonders heute Morgen, wenn du in Krisen drinsteckst, du kannst deine Krise nur überwältigen und überwinden, wenn du im Heiligen Geist bist. Nicht in deinem Feuer, in deinem Eifer, in deiner Begeisterung. Weißt du, du bist entgeistert, aber der Heilige Geist macht etwas in dir frei. Er setzt etwas frei. Du wirst plötzlich anders, nicht mehr so verbittert, giftig, schimpfst nicht über alle und regst dich nicht über alle auf, bist nicht sauer, sondern freundlich, herzlich, barmherzig und gnädig. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, hat Paulus mal gefragt. Weil es ist so wichtig, nicht nur bekehrt und nicht nur getauft zu sein und nicht nur von Jesus was wissen, sondern den Heiligen Geist haben. Empfang, der Heilige Geist ist ausgegossen, du musst dich nur ausstrecken und empfangen. Dafür musst du dich öffnen für den Heiligen Geist. Und in dem Moment, wo der Heilige Geist über dein Leben kommt, fängst du ganz anders zu denken, ganz anders zu reden und ganz anders zu handeln. Das ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis, was ich dir verrate. Lass dich auf den Heiligen Geist ein. Die auf den Herrn harren. Warte auf den Heiligen. Auch wenn du nichts spürst. Oh, bist du wild. Bist meine Flügel wieder stark. Nein, fang an mit dem zu fliegen, was du hast. Und du wirst merken, plötzlich kommen Schwierigkeiten und der Adler fliegt, wenn Gegenwind da ist, wenn Schwierigkeiten da sind, wenn Probleme da sind. Fang an, deine Flügel auszustrecken. Nicht nur warten breit aus, die Flügel, beide, verstehst du, wie bei Guten Nacht bei Kindern. Nein, breite du deine Flügel aus und stoß dich ab, riskiere, wag etwas. Und du wirst die Wunder Gottes erleben. Noch ganz schnell ein Gedanke aus Josua Kapitel 1. Die ersten Verse, Josua hat Angst, wie geht es mit mir weiter? Was soll mit mir passieren? Und dann hat Gott ihm einen Tipp gegeben. Denk über das Wort Gottes Tag und Nacht nach. Tag und Nacht. Motivier dich. Lass dich vom Heiligen Geist inspirieren. Ach, was will der Herr? Was denkt er? Was hat er vor? Was will es mir sagen? Warum bin ich hier? Empfange ein Rhema-Wort. Während du nachdenkst und während du meditierst, und du wirst merken, wie plötzlich alle deine Unsicherheiten vor dem Neuen oder die Ängste verschwinden. Plötzlich reagiert dein Körper, plötzlich reagiert dein Geist, plötzlich sind die Ängste alle verflogen und plötzlich sagst, wow, genau so ist es. Genau so ist es. Denke über das Wort Gottes Tag und Nacht nach. Du musst nicht den ganzen Tag in der Versammlung sein. Ich predige ziemlich lang, 1,5 Stunden meistens in der Regel. Weißt du, du hörst die Predigt und wenn du irgendetwas gehört hast in deinem Internet, kannst du anklicken und Stopp machen, dann geht's wieder weiter. Aber du hast was gehört, denk drüber nach. Schlaf darüber mal eine Nacht oder zwei. Hör auf den Heiligen Geist und vertrau, dass der Heilige Geist dich vorwärts bringt, dass der Heilige Geist diesen inneren Druck, diese inneren Spannungen von deinem Leben wegnimmt und dass er dir eine Vision gibt. Halleluja! Eine Vision. Eine Vision von der Kraft Gottes, von der Größe Gottes. Und die Bibel verheißt uns Visionen. Solange der Petrus auf Jesus schaute, ging es ihm gut und blendend. Aber sobald er auf die Probleme schaute, ging es abwärts. Wie ein Bettstein in die Tiefe. Und deshalb, solange du auf Jesus schaust, geht's aufwärts mit dir. Schau auf Jesus, Tag und Nacht. Heiland, ich darf mit dir übers Wasser gehen. Und das Bild übers Wasser gehen ist nicht nur eine Fantasie. Das hat eine Botschaft in sich. Mit Jesus kannst du über deine Probleme stehen. In der tiefen Psychologie ist Wasser immer Probleme, 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 Probleme. Wenn du auf Jesus schaust, managst du und meisterst du die Probleme. Du gehst mit ihm auf dem Wasser. Und das ist wunderbar. Weißt du, und wie mache ich das? Schau auf Jesus. Fang an zu danken. Fang an zu danken. Zu danken für alles, was du hast, was du nicht hast. Gott, ich danke dir, dass du mich verlassen hast. Aber mit dir war schön, wunderbar, aber jetzt muss ich ohne dich weitermachen. Ich danke dir, dass du mir die Energie und die Kraft gibst, auf eigene Füße zu stehen. Jetzt mache ich Seewalking. Jetzt habe ich Schaumstoff unter meine Füße oder Wasserski. Jetzt gehe ich über dem Wasser, über meine Probleme. Und wir lesen der Bibel, die da glauben. Also Leute sind verrückt. Pfingstler ganz besonders. Entschuldigung, Gott möge mir vergeben, wenn ich so denke. In der Bibel heißt es, und die da glauben, werden auf Schlangen und Skorpione treten. Weißt du, was das heißt? Auf deine Probleme, auf deine Krankheiten, auf deine Verletzungen. Die da glauben, die werden über diese Dinge stehen und das Leben meistern. Halleluja. Werde dankbar. Fang an, für deine Probleme zu danken. Fange Gott an, für deine Krankheit zu danken. Wahnsinn. Aber trotzdem, probier's mal, auch wenn's nicht glaubst. Fang an, Gott für dir deine Einsamkeit zu danken. Fang an, Gott für den Mangel, für den Minus, für die roten Zahlen zu danken. Oh Gott, weißt du, die schwarzen sind auch schön, aber die roten gefallen mir noch besser. Verstehst, Herr, mach die Zahlen grün und mach die Zahlen dann blau und mach die Zahlen dann so und so. Manage du mein Leben. Fang an zu danken, dass du nicht von diesen Dingen abhängig bist, dass dein Sparbuch sowieso hier bleibt. Dein Testament auch und dein Pass auch. Das bleibt alles hier. Dankbarkeit. Gib dir so diese inneren Frieden, diese innere Freude. Sei dankbar für das, was Gott dir bisher gegeben hat. Nur das, wenn du sonst nichts zu danken hast. Was er bisher an dir getan hat. Wie er bisher dich geführt hat. Fang an, Gott zu danken. Wie er bis hierher, eben Ezer, bis hierher dir geholfen hat. Und ich sage dir ein Geheimnis, du wirst noch mehr bekommen. Gott, ich weiß, dass es dich gibt, auch wenn du nicht da bist, aber dich gibt es irgendwo, ist im Universum, bist du, aber du bist nicht im Universum. Ich danke dir, Gott, dass du in mir bist. Und dieser Gott, der in dir ist, wird dich, solange du lebst, nicht verlassen. Denn der Herr hat gesagt, der Heilige Geist, das ist so wichtig, Geschwister, der Heilige Geist bleibt bei euch ewiglich. 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 Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Selbst wenn du hier nicht mehr da bist, ist er immer noch bei dir. Das ist diese Verbindung. Geh auf diese Verbindung ein und leb mit dieser Verbindung und dann muss dir alles andere wurscht sein. Gott segne dich. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns führst, uns leitest und dass uns alles eigentlich wurscht sein darf auf dieser Welt. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, aber wer den Willen Gottes tut, der wird gesegnet, der wird ewig bestehen und der wird bleiben. Halleluja. Und der hat jetzt schon das ewige Leben in sich. Halleluja. Vater, Wir wissen ganz genau, das, was wir hier jetzt singen werden in den nächsten Minuten, Gottes Verheißungen bleiben, das möchten wir unterstreichen und behaupten, dem Teufel zum Trotz, unseren Gefühlen zum Trotz, unserem Verständnis zum Trotz, Gottes Verheißungen bleiben. Himmel und Erde mag brennen, Gottes Wort bleibt bestehen. Das, was du gesprochen hast, bleibt in alle Ewigkeit. Danke, Herr Jesus, und ich danke dir ganz besonders für den Heiligen Geist, dass er bei mir und bei uns ist. Amen. Praise God.